Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der multiplen Krisen und der Transformation. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wenn viel los ist auf der Welt, dann bräuchte es eigentlich auch viele Podcast-Folgen, um alles einzuordnen, was passiert. Doch wie so oft passiert das Gegenteil. Es ist so viel los, dass wir in unserer kleinen Podcast-Redaktion kaum mehr hinterherkommen. Daher gab es zuletzt leider nur wenige Folgen und für eine kleine Weile bleibt das auch noch so. Doch wir haben für den Sommer viele spannende und oft auch neue Gäste in Planung. Es wird dabei unter anderem um KI in der Kultur gehen, um die Frage, wen die öffentlich geförderte Kultur erreicht und wen nicht und wie sich das eigentlich wissen lässt. Und auch darum, wie in Zeiten der Kürzung überhaupt noch Neues entstehen kann, wenn doch alle schon froh sind, das Bestehende so weit wie irgend möglich zu bewahren. Spannende, wichtige Themen und um einige davon geht es auch in dieser Folge. Allerdings mit einem ganz besonderen Blick, einem internationalen Blick. Steven Walter, mein heutiger Gast, der Intendant des Beethovenfest in Bonn, ist regelmäßig bei uns zu Gast, doch heute sprechen wir mit ihm nicht über seine Arbeit in Bonn. Steven Walter ist nämlich aktuell Thomas Mann Fellow und als solcher zu Gast im Thomas Mann Haus in Kalifornien. Gerade in seinen ersten Wochen vor Ort ist er quer durch die USA gereist, um in vielen Gesprächen ein Gespür dafür zu bekommen, wie die Stimmung in der musikalischen Welt der USA derzeit ist. Welche Bedrohung gibt es durch die zweite Trump-Regierung? Wo sind die USA nach wie vor ein Ort der Inspiration, von dem sich Dinge lernen lassen? Noch ein kleiner Hinweis, wir haben das Gespräch kurz vor der Bekanntgabe des Programms des Beethovenfests aufgezeichnet, das in diesem Jahr vom 28. August bis zum 27. September stattfinden wird. Inzwischen ist es veröffentlicht und wer Lust auf einen Besuch hat, findet alles zum Programm schon jetzt online unter beethovenfest.de. Wer mehr über Steven Walters Werdegang wissen möchte, der findet wie immer biografische Angaben in den Shownotes dieser Folge und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Und wir steigen jetzt direkt ein ins Gespräch. Ich bin per Zoom verbunden mit einem Gast in den USA. Das ist für den Podcast doch noch was ganz Besonderes. Zugleich aber ein Gast, der bei uns immer wieder ein sehr willkommener Gesprächspartner ist. Steven Walter, Intendant des Beethovenfestes in Bonn. Aktuell aber auch Thomas Mann Fellow und in dieser Rolle eben in Kalifornien. Aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, so mehr oder minder in den ganzen USA unterwegs. Zunächst mal die ganz vertraute Frage. Lieber Steven, toll, dass du dir Zeit nehmen kannst, über 9 Zeitzonen dich dazuzuschalten für ein Gespräch. Und erzähl einmal, wie geht's?
Danke, lieber Martin. Schön, wieder hier zu sein. Es geht mir sehr gut, muss ich sagen. Die pazifische Sonne, die ändert die Gehirnchemie zum Guten, habe ich den Eindruck. Das ist schon eigentlich unschlagbar. Ich sag mal, trotz allem, was hier auch Furchtbares, und darüber werden wir reden, in den USA passiert, politisch, aber auch gesellschaftlich. Es ist einfach ein Land voller Widersprüche, aber einer der schönen und wirklich auch fast schon utopisch, immer noch utopisch schönen Orte ist Kalifornien, das muss man schon einfach so sagen. Es ist so phänomenal schön hier, gerade im Frühling. Da kann es einem eigentlich nur gut gehen und man versteht auch ein Stück weit, warum das immer noch so ein Sehnsuchtsort war oder ist und war natürlich nicht zuletzt für Thomas Mann, der hier sich niedergelassen hat. Als es in Deutschland politisch nicht so super, um es mal ganz gelinde zu sagen, zuging und in seinem Haus dürfen wir als Fellows leben und das ist eine große Ehre, eine große Freude.
Ja, auch darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Also sowohl vielleicht auch sagen, was es für dich persönlich auch bedeutet, tatsächlich in diesen Fußstapfen ja auch mit dem Namen von Thomas Mann, das Haus, auch das Fellowship, jetzt Stipendiat zu sein. Zunächst mal aber brennt mir einfach die Frage unter den Nägeln, die keine originelle Frage ist. Jemand, der gerade aktuell in den USA ist, und sich auch die Frage, wie erlebst du das Land gerade, wie erlebst du die Stimmung? Ich habe so ein bisschen immer zwei Hypothesen und habe keine Ahnung, ob die vielleicht auch beide gleichzeitig richtig sind oder auch beide eigentlich daneben liegen. Das eine, was ich oft denke, ist, es muss noch krasser und irgendwie auch düsterer sein als das, was wir so mitbekommen, weil es so unmittelbar eben das eigene Land ist, auch wenn du jetzt zu Gast bist, aber sagen wir, das wäre eine denkbare Wahrnehmung. eine andere, wenn ich gucke, mit was für einer Intensität wir in Deutschland auf die USA gucken, wie viel Berichterstattung geprägt ist von entwickelten USA, frage ich mich manchmal, ob das vielleicht auch disproportional ist zu dem Detailreichtum, das so der amerikanische Alltag prägt, weil ich denke einfach, Alltag ist Alltag und vielleicht wahrscheinlich beschäftigen sich viele Menschen auch nicht in dem Maße täglich mit den Dingen, die sich vielleicht so ein bisschen politikaffine Kulturbubble-Menschen in Deutschland auch damit beschäftigen. Deswegen die andere Hypothese wäre, vielleicht ist es auch, wenn man vor Ort ist, gar nicht so ein großes Ding, wie es hier aus der Distanz riesengroß wirkt. Und vielleicht stimmt ja auch beides. Wie erlebst du es denn? Was für ein Land erlebst du gerade? Du bist jetzt, sag mir doch mal kurz, wie lange bist du vor Ort?
Ich war jetzt gut 4 Wochen und musste jetzt unterbrechen, weil ich in Deutschland zu arbeiten habe und dann aber nochmals gute 2 Monate. Also ich habe schon dann am Ende 3 Monate, wovon jetzt ungefähr ein Drittel vollbracht ist, dann vor Ort Eindrücke sammeln können. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, das, was man eigentlich auch weiß, was ich auch wusste, ich bin ja hier nicht nur zu Gast, sondern ich bin tatsächlich auch Passamerikaner. Also mich betrifft und mich ficht das auch an auf eine Weise. Das geht mir schon auch nahe, weil auch wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin und gewissermaßen mich als Deutsch selbst identifizieren würde, kulturell jedenfalls, ist es doch, ja, habe ich hier viel Familie und so weiter. Und was ich schon immer wusste und was vielleicht jetzt auch ein bisschen nochmal mehr zutage tritt, ist, dieses Land hat einfach multiple Persönlichkeiten. Das ist ganz extrem so. Es ist einfach ein riesengroßes Land, ein ganzes Kontinent eigentlich fast schon. Und das sind so viele Unterschiede und Widersprüche drin. Und natürlich, wenn man hier in Kalifornien unterwegs ist, das ist ein extrem progressiv-liberales, liberaler Staat. Ich war aber auch in anderen Gefilden, in Tennessee zum Beispiel, kann ich gleich auch noch erzählen, vom Big Ears Festival zum Beispiel. Und das sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Kulturen unterwegs, also Kulturen im Sinne von Haltungen, politischer Art. Das war schon immer so, das war auch schon immer sehr auffällig. Und jetzt sind einfach bestimmte böse Geister, sage ich jetzt mal, haben die Hand an der Macht und haben eine kritische Masse erreicht und Trump ist wirklich das, ich meine, der Hitler-Vergleich ist immer ein bisschen schwierig, ne, weil es ist nicht dasselbe, aber es reimt sich ja gewissermaßen. Und ich habe jetzt wieder mal die deutschen, deutsche Hörer von Thomas Mann gelesen, diese BBC Radioaufzeichnungen, die er hier aus LA nach Deutschland geschickt hat und wo er sich sehr sehr gnadenlos auch ins Gericht geht mit den Deutschen, aber auch mit dem Regime. Und diese Verführerrolle, diese Verführung, die Hitler natürlich so gelungen ist, das ist schon vergleichbar. Also Trump ist für viele Leute hier einfach eine sehr verführerische Person. Warum auch immer, wir können es uns fast nicht vorstellen, aber es triggert die Leute auf eine Weise, Das versuche ich auch so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Es ist natürlich so, wenn man mit Künstlern und Kulturschaffenden unterwegs ist, ist man eigentlich einhellig, ist es eine Bubble, ne? Das kennen wir auch aus Deutschland, ist man einhellig gegen die politische Situation. Und was mich halt wundert, ist, dass es, man würde denken, dass jetzt allmählich wirklich alle auf der Straße sind, aber das findet nun auch nicht statt. Und das versuche ich so ein bisschen auch zu verstehen, gerade aus der Sicht der Musikschaffenden, warum gibt es hier nicht mehr Widerstand. Es gibt so im Ansätzen, aber es gibt auch so eine, wie ich finde, sehr unheimliche, fast schon innere Emigration, die wir ja auch kennen aus Deutschland. Und das ist ein sehr spannendes Thema natürlich, jetzt abstrakt gesehen, von dem Hintergrund von Thomas Mann, der ja eben nicht die innere Emigration, sondern die Emigration gewählt hat und dann eben auch aus dem Ausland sehr aktiv agitiert hat gegen ein Regime. Und das ist politisch gerade sehr, sehr heiß natürlich, aber man muss auch sagen, die Leute sind natürlich wahnsinnig freundlich und wahnsinnig nett und hilfsbereit und in je prekärere politische Gefilde man sich bewegt, desto hilfsbereiter und freundlicher sind die Leute. Also es gibt furchtbare Widersprüche in dem Ganzen. Und wer dieses Land versteht, den will ich noch kennenlernen. Das ist schon wirklich sehr, sehr komplex und ein bisschen unheimlich gerade.
Ja, ich glaube auch, das würde wahrscheinlich auch unsere, sagen, den Rahmen dieses Podcasts einfach übersteigen, wenn wir uns jetzt anmaßen würden, sagen, eine Analyse der USA vorzunehmen. Der Fokus ist ja auf Kunst, Kultur, in deinem Fall jetzt auch ganz klar auf der Musik. Insofern ist vielleicht auch gerade das eine spannende Linse, weil das wiederum auch eine ist, von der man nicht so viel liest, in all den medialen Berichterstattungen, die ja schon sehr präsent, oft auch sehr dominant, auch im deutschsprachigen Medien sind, habe ich schon das Gefühl, dass es sehr, sagen, die klassisch-politische Perspektive aktuell, natürlich für jemanden wie mich, der an der Hochschule lehrt, auch ganz spannend und auch sehr präsent, auch sehr bedrohlich, der Blick auf die wissenschaftlichen Institutionen, weil natürlich gerade auch mit dem Konflikt um Harvard und andere Einrichtungen sichtbar wird, dass es eben ein Regime, hast du es genannt, ist, das sehr bewusst und auch sehr explizit eben auch Kunst und Wissenschaft in den Blick nimmt, aber gerade das, was immer kulturpolitisch mit Blick auf Kunstinstitutionen passiert, ist dann wiederum in Deutschland nicht so sehr im Vordergrund. Deswegen fände ich es sehr spannend. Du hast jetzt erstmal gerade gesagt, wenn du mit Menschen im Kulturbereich sprichst in den USA, dann ist das auch eine Bubble. Das ist so das Erste, wo ich total neugierig bin, weil ich mich wiederum für Deutschland in den letzten Monaten verstärkt auch die Frage stelle, wie sehr kann ich eigentlich davon ausgehen, dass diese Bubble wirklich die Breite der Kulturinstitutionen in Deutschland abbildet? Und ich glaube, gerade wenn man auch auf die Wahlergebnisse in Deutschland der letzten Monate guckt, dann wird es immer unplausibler, dass es nicht auch, ich sage jetzt einfach mal, in Orchestern, in Theatern, die ja häufig 3- bis 4-stellige Mitarbeitendenzahlen gibt, im kulturellen Feld auch signifikante Zahlen von Menschen gibt, die das, was wir beide vielleicht in vergangenen Folgen des Podcasts auch schon gemeinsam so an Haltungen, Perspektiven ausgetauscht haben, überhaupt nicht teilen. Also meine erste Frage wäre, wie homogen ist die Bubble oder wie homogen erlebst du die Bubble eigentlich tatsächlich? Und dann so gerne natürlich auch nochmal folgend Einblicke zu, welche Auswirkungen konkret hat aktuell das Trump, die Trump 2.0-Regierung auf das kulturelle Feld, soweit du es wahrnimmst.
Ja. Was ich auf jeden Fall wahrnehme in den vielen Gesprächen, ist eine Art innere Arbeit, die stattfindet. Also auch eine kritische Selbstreflexion. Und das ist, glaube ich, was sehr Gutes, weil ich würde auch sagen, bei aller Zugehörigkeit, sage ich mal, zur linksprogressiven Bubble, dass es eben diese Bubble auch gewissermaßen übertrieben hat in den letzten Jahren in manchen Fragen. Also ich will jetzt nicht das viel bediente Wokeness, die Woke-Kritik hier anführen, aber es gibt, wir alle kennen, glaube ich, einige Blüten davon, die einfach sich weit jenseits eines Mainstreams und, sage ich mal, einer Vermittelbarkeit auch für die meisten Menschen bewegt hat. Und es hat einfach dazu geführt, dass weite Teile sich entfremdet hat in immer, sagen, in immer mehr so olympischen Reinheitswettbewerben sozusagen, wie man sich noch progressiver aufstellen kann und welche marginalisierten Positionen noch sozusagen sich gegenseitig ausstechen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wir wissen, glaube ich, was gemeint ist. Und das, da findet sozusagen ein Soul-Searching-Prozess statt, glaube ich, und das ist gut, denke ich, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein Teil, nicht, ich glaube, es wird ein bisschen übertrieben, dass es so das Einzige ist, was Trump darstellt, nämlich ein Backlash dazu. Aber ein Teil dessen, also es gibt dann einen Prozess und damit auch eine Ausdifferenzierung dieser Bubble, denke ich. Weil es gibt natürlich immer noch da auch die Hardliner im linken Spektrum. Aber es gibt viele, mit denen ich gesprochen habe, die, soll ich sagen, noch vor 2-3 Jahren vielleicht noch voll auf dem Zug drauf waren, die jetzt so ein paar Sachen auch hinterfragen. So. Und das ist, glaube ich, schon was Gutes. Führt aber jedenfalls leider auch dazu, und das ist ja ein generelles Problem der Linken, sage ich jetzt mal, ist nicht unser Thema, aber dass man sich so gegenseitig ausdividiert, gegenseitig das nicht geschlossen ist. Also ja, die kulturelle Elite ist, glaube ich, da durchaus diverser, als wir denken, auch hier. Es gibt auch absolut konservative Kreise, die, das ist in Deutschland auch so, in Deutschland vielleicht noch ein bisschen mehr so, die Kultur fördern. Und es kommt natürlich sehr darauf an, wo man ist in den USA. Es ist extrem hyperlokal. Also ich glaube in L.A. oder ich war auch in Portland, was ja sozusagen das Zentrum der linksliberalen Bubble ist, sage ich jetzt mal. Das ist auf jeden Fall anders als in Knoxville, Tennessee, wo ich auch war. Oder, und da komme ich zu deiner zweiten Frage, ich habe auch Leute treffen können vom Kennedy Center, die ja, das ging ja dann wiederum doch auch durch die Medien in Deutschland. Das wurde ja als eines der ersten Amtshandlungen, das fand ich sehr interessant, hat sich Trump selbst zum großen Vorsitzenden des Kennedy Centers gemacht. Also Kennedy Center ist eine große Kultur, eben auch bundesgeförderte Kultureinrichtung in Washington D.C. Und er hat sich da selbst zum großen Vorsitzenden gemacht und seine Leute, beziehungsweise hier Usher Vance und so, und seine Getreuen dahingestellt und den ganzen Board quasi ausgetauscht. Und da habe ich Leute treffen können. Und da sind zwei Sachen interessant. Erstens, sie wollten nicht genannt werden. Also das zeigt ja mal, wie groß da faktisch die Angst ist vor Repressalien. Und zweitens, auf der Metaebene ist halt interessant, dass Kulturpolitik nie eine Rolle spielt oder sehr wenig eine Rolle spielt in Wahlkämpfen, weder in den USA noch in Deutschland. Aber wenn die Rechten dann sozusagen oder auch die Linken, for that matter, an die Macht kommen, dann ist es halt eine der ersten Sachen, die sie angehen, ne? Nämlich Kulturpolitik und versuchen, da auch ihre Themen zu platzieren. Und ich habe auch wieder mal reingeguckt in Hillbilly Elegy, dieses berühmte Buch von J.D. Vance, bevor er sozusagen auf diesen Höllentrip geraten ist. Und er schreibt darin auch, dass das, was Problem des Mittleren Westens und dieser ganzen sogenannten abgehängten Regionen in den USA ist ein kulturelles Problem, viel mehr als ein ökonomisches Problem. Und das zeigt einfach, wie wichtig Kultur dann doch ist für die Identifikation der Menschen mit einem Ort, für den sozialen Kit, für die Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit. Und da, ja, ich glaube, zwei Sachen sind, es sind immer mehrere Sachen gleichzeitig wahr in diesen Sachen. Also einerseits, dass die Kultur sich schon auch verschraubt hat in so einen progressiven Reinheitswahn, sage ich jetzt mal, der eben auch wirklich problematisch war und ist. Und zugleich jetzt natürlich ein furchtbarer, so essentialistischer Kulturbegriff da eingeführt wird und eben auch sehr schnell und gleich am Anfang und das offenbar eine große Priorität hat, weil das Thema letztlich kulturell ist, weswegen Trump an die Macht gekommen ist.
Ja, vielleicht sagen, bleiben wir noch ein bisschen bei so deinen Beobachtungen der Auswirkungen von Trump. Beim Zuhören habe ich gleichzeitig also Faszination ist vielleicht fast wieder zu positives Wort, aber ich merke, wie sehr auch ich dürste tatsächlich nach Informationen dazu, was gerade wirklich passiert. Und zugleich denke ich auch, es ist vielleicht auch wieder auch eine sehr deutsche Herangehensweise, sofort darauf zu sprechen. Du hast zum Start gesagt, dass es dir total gut geht und wie toll es auch ist. Deswegen kündige ich schon mal an für dich, auch für die Menschen, die zuhören. Ich würde wahnsinnig gerne auch gleich dann nochmal den Schritt machen zu den Inspirationsmomenten und den Inspirationserfahrungen, für die du ja da bist. Du bist ja nicht als Sozialwissenschaftler, Politologe vor Ort, sondern auch als jemand, der auch spannende, positive Erfahrungen sammeln soll. Aber wie, vielleicht noch einen Schritt bleibend bei den Auswirkungen von Trump. Du hast das Kennedy Center, das wäre jetzt genau auch das Beispiel, das mir auch präsent ist, angesprochen, als da ist wirklich so ein, ja, letztlich Zugriff auf die Institution ganz unmittelbar erfolgt, so wie es Trump ja mit, sagen nicht personell, aber mit Kürzung von Geldern auch in Hochschulen schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr breit durchgesetzt hat, wo ihm Forschungsagenten, aber auch organisationsstrukturelle Entscheidungen, Stichwort Diversity, Inclusion und so weiter, nicht passen. Wie ist da deine Beobachtung, sagen so, welche unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen hat es jetzt jenseits von diesem ganz großen Washington Kennedy Center, Machtergreifung in Anführungszeichen, Moment, den er da auf eine ganz konkrete Institution genommen hat? Machen Kulturinstitutionen schon Dinge anders? Müssen sie Sachen schon anders machen? Seit Trump, es sind ja kaum 3 Monate, das ist ja auch faszinierend, ja, 4 Monate. Die erst an der Macht ist und trotzdem das Gefühl, es ist schon eine andere Welt, in der wir sind.
Ja, also zunächst ist interessant und auch wirklich etwas, worüber ich jetzt viel nachgedacht habe, ist, dass die Institution an sich meistens, mit Ausnahme des Kennedy Centers und weniger andere, jetzt wiederum in der privilegierten Situation sind, gar nicht so sehr von öffentlichen Mitteln abhängig zu sein. Und interessanterweise die Donor Base, Also die Leute, die diese Institution unterstützen, sind ja immer noch dieselben und haben vermutlich auch ähnliche oder dieselben politischen Einstellungen. Und da ändert sich gar nicht so viel. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit den Leuten vom Big Ears Festival, habe ich gerade schon erwähnt, das ist in Knoxville, Tennessee, ja, also das ist MAGA-Land pur. Aber interessanterweise findet da dieses, also einerseits ein wichtiger, auch historisch wichtiger Musikort in den USA, einer der Gründungsorte von Bluegrass und so weiter, aber auch Jazz und war da immer sehr präsent, beziehungsweise eines der ältesten philharmonischen Gesellschaften, also auch klassische Musik, ist da, hat eine lange Tradition. Jedenfalls findet dort dieses Big Ears Festival und da habe ich mit dem einen der Leiter getroffen und der meinte halt auch, dass die Leute, die sie unterstützen, die sind immer noch dieselben und insofern sind sie unabhängig von den politischen Gegebenheiten, was dann wieder ganz gut ist. Ne? Also deswegen will man unbedingt vermeiden, jetzt auch auf die deutsche Situation übertragen, man will unbedingt vermeiden, dass Kultur in die eine oder in die andere Richtung politisch instrumentalisiert wird oder dass es da irgendwelche Vorgaben gibt, weil einfach, und das ist das Problem, selbst wenn die Richtigen in Anführungsstrichen an der Macht sind und die richtigen sozusagen Themen gesetzt werden, dass dann Präzedenz dafür geschaffen wird, dass andere Leute, andere Themen gesetzt werden von Menschen, von Politikern, die man jetzt nicht unterstützen möchte, dass das dann eben dann sozusagen auch total hochgeschraubt eine Situation schaffen kann, die wir in vielen Orten gerade sehen. Das ist ja in Ostdeutschland zum Beispiel jetzt gerade auch ein sehr aktuelles Thema. Also es hat mich so ein bisschen gelehrt, diese Sache, dass wir doch wirklich vorsichtig sein müssen mit jedweder politischen, also explizit gesellschaftspolitischen Aufladung der Politik selbst, der Kulturpolitik selbst. Die Institutionen können machen und sollten auch machen, was sie wollen, aber es sollte halt nicht eine Incentivierung von der Politik geben. Jetzt muss man sich natürlich viel darüber streiten, was heißt das? Also es gibt ja so Basics, wie zum Beispiel Diversität, würde ich sagen, sollte eigentlich kein politisches Thema sein, sondern einfach nur die Tatsache abbilden, dass wir jetzt schon eine diverse Steuerzahlerbasis haben, ne? Und deswegen auch diverse kulturelle Angebote machen sollten. Also das würde ich davon ausnehmen, aber so explizit politische Aufladung von Kulturpolitik ist, zeigt sich an dem Beispiel als problematisch. Also das ist das eine und das andere, wie gesagt, gewissermaßen die hyperlokale Natur von Kultur in den USA ist einfach sehr, sehr prägend. Also ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Antworten an ganz vielen unterschiedlichen Orten. Es ist sehr, sehr föderal und sehr, sehr abhängig von den jeweiligen und oft auch einmaligen Finanzierungs- und Businessmodell der jeweiligen Institution. Aber es ist schon einfach ein Grundsatzthema, das wir auch kennen aus Deutschland und überall, ist, dass es relativ viel Polarisierung gibt und relativ wenig Brücken zwischen den Sphären. Und das ist, glaube ich, so das große Thema, wie kann man es schaffen, wieder einen gemeinsamen Nenner zu erzeugen und nicht diese Polarisierung immer weiter hochzuschrauben.
Dann würde ich gern noch sagen, ein anderes Problemthema in Anführungszeichen, das wir in Deutschland gerade viel diskutieren, und zwar jetzt eben nicht ein politisches, sondern einfach so ein kulturbezogenes, kunstbezogenes, nämlich diese berühmte These vom Publikumsschwund nach Corona und in den Jahren danach. Da gibt es ja auch sehr differenzierte Auswertungen zu. Eine Perspektive ist auch, dass einfach die Zahl der Veranstaltungen phasenweise so hoch war, dass man sogar mit stabilem Publikum eben Auslastungen geringer hatte. Dann gibt es aber doch auch die These, dass eben bestimmte Publikumsgruppen nicht zurückgewonnen worden sind. Meine Frage wäre jetzt zunächst mal auch wieder in deiner Wahrnehmung in den USA, ist das gerade überhaupt ein Thema? Wir haben ja auch so eigentlich eine ganz gute wirtschaftliche Situation, was man jedenfalls sozusagen wiederum aus der europäischen Perspektive, aus den USA gehört hat, aus den beiden Jahren. Jetzt natürlich ganz frisch wirtschaftlich mindestens eine fragilere, vielleicht sogar schon ins krisenhaft beginnend gehende Situation in den USA, was ja häufig auch Auswirkungen auf den kulturellen Bereich und Freizeitverhalten und so weiter hat. Ist so dieses Thema von geringeres Interesse, geringere Besuchszahlen, Publikumsschwund, ich sage es nochmal mit diesem sloganhaften Ausdruck, überhaupt ein Thema in den USA in den letzten Jahren gewesen? Ist das aktuell ein Thema oder ist es eigentlich ein relativ stabiler Sektor jetzt aus einer einfach wirtschaftlichen und Nutzungsperspektive aktuell?
Also ich glaube, es ist stabil prekär, wie oft und auch schon immer in der Kultur oder im künstlerischen Schaffen. Es ist sehr schwer, hier in den USA einen Lebensunterhalt zu schaffen mit klassischer Musik. Das war aber auch schon immer so. Das ist kein Land, das diese Tradition vorweisen kann, wie zum Beispiel Deutschland. Und da schauen auch sehr viele, also die Akteure hier schauen auch sehr neidvoll nach Deutschland in Bezug auf einfach die kulturelle Infrastruktur, die hochkulturelle Infrastruktur, muss man vielleicht sagen. Ich würde wiederum sagen, aus dieser Infrastruktur her kommt, dass wir andere Probleme haben. Deswegen ist, glaube ich, sicherlich dieser Austausch sehr wertvoll, weil was die Leute hier sehr, sehr spannend macht, finde ich, also die Musikakteure, ist einfach die Vielfalt, wie sie agieren, also wie viele verschiedene Hüte sie oft anhaben. Da ist jemand wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau und das ist keine Frage von irgendwie von irgendwie Einbußen oder Kompromissen künstlerisch in der künstlerischen Praxis. Aber die Leute machen sehr viele unterschiedliche Sachen. Die machen hat so einen Singer-Songwriter-Hut auf und gleichzeitig schreiben sie Stücke für LA Philharmonic oder so. Sind gleichzeitig Lehrer irgendwo an irgendeinem Institut oder was, machen Outreach-Projekte und so. Diese Vielfalt, diese echte, sagen, und damit auch diese Musician Citizenship, der mir ja immer auch so wichtig ist, schwingt da immer mit. Was Publikum angeht, dem, was ich sehen konnte. Also ich war wahnsinnig beeindruckt von diesem Big Ears Festival. Ja. Das ist in diesem kleinen Stadt Knoxville, Tennessee. Da kommen 50.000 Leute zusammen. Und dieses Festival ist von der Ambition her nicht weniger hoch, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie so ein Donaueschingen. Donaueschingen, ne, die Mekka der neuen Musik in Deutschland. Wo aber, ich weiß nicht wie viele, aber ich würde mal denken, weniger Menschen hinkommen. Ich war auch schon ein paar Mal da, waren jedenfalls nicht 50.000 Leute da. Ich weiß nicht wie viel, vielleicht sind es 5.000 oder 10.000, schätze ich jetzt mal. Vielleicht auch mehr, ich weiß, ich will ja niemandem Unrecht tun. Jedenfalls hatte Pop-Festival-Vibe, es war aber unglaublich sperrige und experimentelle Musik. Und das Spannende einfach, nur als Beispiel, es war ein, sagen, eigentlich das Zusammenfügen verschiedenster, auch teilweise Ultra-Nischen. Also da war, und das Einzige, was es zusammengehalten hat, war eigentlich diese Idee von so Adventurous Music, also diese Idee, dass man hier an der Avantgarde teilnimmt. Und welche Avantgarde, das ist jetzt eigentlich egal. Also es war wirklich Post-Genre in diesem Sinne. Es gab irgendwie den verrücktesten Free Jazz, das was Sachen, die wir als neue Musik klassischer, akademischer, aus der Klassik herkommt, benennen würden. Es gab dann aber auch alles dazwischen, irgendwelche Elektroniker, immersive Geschichten, irgendwelche Post-Punk, Post-Rock Bands, die irgendwie da am Cutting Edge sind. Also jedenfalls der Cutting Edge war einfach das Thema und dadurch sind einfach 50.000 Leute zusammengekommen aus dem ganzen Land und ein florierendes Festival, wo es läuft sehr, sehr gut, ein florierendes Festival daraus, dass man einfach verschiedene Long Tails sozusagen der Popkultur, also die jeweils die avanciertesten Avantgarden der verschiedenen Musikkulturen zusammenbringt. Und das war ja einfach ein interessantes Konzept. Also es ist weniger nach Genre als mehr nach Grad der Neugierde sozusagen, der kuratiert wurde. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also es gibt alle möglichen Nischen, aber die Leute sind schon sehr, sehr darauf bedacht, und das ist das vielleicht der Unterschied, sehr darauf bedacht, dass es ein Publikum gibt. Und jede noch so abgefahrene Avantgarde in jeweils ihrem Genre sind sehr auf ihr Publikum fixiert, auf ihre Community. Und das ist auch mein großer Vorwurf. Das kommt jetzt übrigens auch, finde ich, sehr schön raus in dieser aktuellen GEMA-Debatte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt mit GEMA-Reform und E soll nicht mehr E sein, sondern soll irgendwie insgesamt so ein Kunstmusik-Ding sein. Und da merkt man einfach plötzlich so, scheiße, wir haben uns nicht ja, wir haben uns vielleicht nicht drum gekümmert, wer eigentlich unser Publikum ist. Und solange das egal war, war es uns halt auch egal. Und ich finde, es kann uns halt phänomenologisch nicht egal sein, weil Musik ist halt nur dann Musik, wenn es Publikum gibt. Anyway, und diese Haltung ist wirklich durch die Bank da. Egal wie gesagt, teilweise auch extrem experimentell die Leute unterwegs sind, aber sie waren immer Publikum zugewandt, ihrem Publikum zugewandt. Und dann kann man eben so ein Festival machen und das auch offenbar ökonomisch stabil aufstellen. Was jetzt die klassischen Institutionen angeht, man merkt schon, ich habe zum Beispiel auch mit einem Programmer von LA Philharmonic gesprochen, die mischen halt schon sehr viel auf. Also man kann nicht mehr, das hat sich geändert und ich glaube, es wird sich bei uns, ob wir nun wollen oder nicht, auch ändern, nicht mehr nur ein rein klassisches Programm machen, sondern man muss da alles Mögliche zusammenführen. So ein LA Philharmonic, immerhin eines der Top-Orchester in den USA, sieht sich jetzt auch viel mehr als ein Klangkörper für alles Mögliche. Die machen immer noch sehr, sehr ambitioniert klassische Musik, aber machen eben auch wirklich alles Mögliche andere in den Hollywood Bowl-Geschichten, in diesen Blue Umbrella, wie das heißt, diese experimentelle Reihe. Und damit erreicht die unterschiedlichste Leute. Also das, was wir so ansatzweise erleben, was ich auch künstlerisch interessant finde, also es ist kein Widerspruch wieder, dass man sich also öffnet für verschiedene Genres, für verschiedene Zusammenstellungen, Öffentlichkeiten, ist da einfach ein Ticken weiter schon, denke ich, weil die einfach so abhängig davon sind, dass da zahlende Leute kommen und zwar nicht nur Publikum, sondern eben auch Unterstützer und die sind eben auch jeweils dann ganz, ganz wichtige Stakeholder. Also nee, ich glaube, es läuft gut, aber es findet eine Form der Öffnung und, sag ich mal, auch eine viel größere, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, viel größere Sterbensrate. Also ich höre immer wieder von Ensembles, die einfach sterben, aufhören und dann sich neu zusammenstellen. Das ist auch vielleicht so ein kulturell interessanter Punkt. In Deutschland sind wir sehr aversiv haben große existenzielle Angst vor dem Scheitern. In Amerika, das ist auch ein Klischee, aber es stimmt halt einfach auch, ist man sehr viel bereiter zu scheitern. Es ist total okay, es ist fast schon eine Auszeichnung, wenn man eine Karriere gemacht hat und dabei 2, 3, 4, 5 Sachen probiert hat und da vielleicht nur eine gelungen ist und dann ist das, womit man durchgestiegen ist und steil gegangen ist. Also es ist ganz viel normaler, dass Projekte hier starten und wieder aufhören. Und das finde ich insgesamt für ein Ökosystem auch gesund, auch wenn ich da in der Hinsicht sehr deutsch bin. Ich habe total Angst davor. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwas einfach scheitert, das ist ja furchtbar. Aber ich glaube, da kann man was lernen.
Man will vor allen Dingen nicht selbst derjenige sein, ne?
Ja, voll.
Wenn alle anderen sagen, darauf aus sind, alles am Leben zu halten, dann ist es sehr unglücklich, wenn man selbst genau derjenige ist, der irgendwas vor die Wand gefahren hat.
Voll, ja.
Klar.
Und es ist aber dieser unternehmerische Geist, der einfach viel stärker ausgeprägt ist in den USA, muss man sagen. Und auch eine Toleranz dafür förderseitig, dass man einfach auch immer wieder neu anfangen kann. Das finde ich dann noch erfrischend und das führt einfach, glaube ich, zu einer höheren Innovationsdichte. Nein, aber ich glaube, je mehr ich hier so durchsteige, desto mehr sehe ich, was wir auch haben an unglaublicher Infrastruktur, unglaublichen Möglichkeiten, aber wie sehr es wichtig ist, da auch die Kurve zu kriegen, um das in die Zukunft zu retten, weil ich glaube schon, dass es sehr, sehr, sehr gut ist, diese Basis zu haben an öffentlicher Förderung. Das schafft aber eine gewisse Sicherheit. Aber ich glaube, darüber hinaus müssen wir uns dann viel unternehmerischer und viel publikumszugewandter aufstellen.
Ich habe versucht, so ein bisschen mitzuschreiben, tatsächlich einfach um ein paar Stichworte genau für die Frage, was bringst du mit nach Deutschland? Damit meine ich jetzt gar nicht nur, dass du das alles eins zu eins in Deutschland machst, sondern eher, was heißt das dann ganz konkret auch wiederum für deine Arbeit als Intendant eines Musikfestivals in Deutschland. Vielleicht bevor wir den Brückenschlag machen, würde mich noch interessieren, du hast jetzt ein paar Schlaglichter ja schon gesetzt und das Big Ears Festival hast du auch vor ein paar Wochen, als du da warst, auf LinkedIn geteilt, da hat man richtig gelesen, wie inspirierend das gewesen sein muss. Und zwar wahrscheinlich wirklich auf der musikalischen Ebene einfach als Besucher, genauso wie in dieser forschenden Brille, die du ja gerade durch das Fellowship auch hast. Wenn du vielleicht nochmal 1, 2 konkrete Beispiele rausgreifst, falls es die schon gibt, so was sind für dich noch Institutionen oder auch einfach Konzertereignisse oder Gespräche gewesen, wo du sagst, so das sind Impulse, die wirklich deinen Blick dann wiederum auch auf das, was du machen möchtest, wenn du zurück bist, verändern oder sagen bereichern, inspiriert haben. Kannst du da noch ein, zwei weitere Institutionen, Konzerte, Erlebnisse, Gespräche rausgreifen?
Ja, vielleicht, vielleicht diese zwei. Also einmal, mit dem ich gleich auch verabredet, der Jonathan Hepfer, der ist, es gibt lustigerweise die älteste durchgängig laufende Konzertreihe der Welt, ist hier in Los Angeles, und zwar die Monday Evening Concerts. So habe ich es jedenfalls verstanden. Vielleicht, man kann mich daraufhin fact-checken. Jedenfalls findet die seit wirklich den 20er Jahren statt, jeden Montagabend. Das ist eine wahnsinnig große Institution. Also es ist lustigerweise eine sehr kleine Institution, aber eine eben sehr traditionsreiche Institution. Also auch das vielleicht als Punkt, dass hier längst nicht, hier gibt es sehr viel Tradition, wenn man sich auch bedenkt, was sich hier versammelt hat in L.A. Das war ja die gesamte deutsch-jüdische Kultur war letztlich hier. Von Bertolt Brecht über Thomas Mann bis Adorno bis Otto Klemperer und Schönberg. Und also das nur am Rande. Genau, also es gibt diese Reihe, und da finde ich einfach sehr schön, wie der aktuelle Kurator, wie gesagt, in dieser langen, langen Tradition einfach einen super spannende Brücke schlägt zwischen dieser Tradition, bestimmten Werten, die in dieser Tradition gelebt werden, seit Schönberg, wie gesagt, und eben auch dem Neuen. Und dieses Grundsätzliche, wir erhalten, indem wir weiterentwickeln. Das ist sowas, was mich auch einfach schon immer antreibt und was ich hier an vielen Stellen schön manifestiert sehe. Ein weiteres Beispiel ist, ich habe einen sehr interessanten Komponisten in Portland getroffen, Gabriel Kahaney. Der ist, der hat, wie gesagt, einfach so viele interessante Hüte auf. Der macht ist ganz, ganz toller Singer-Songwriter, also ist auf dem Feld sehr erfolgreich und auch recht groß. Ist ein Kind von klassischen Musikern, also aufgewachsen in der Klassik, hat komponiert sehr spannende, groß angelegte Werke, ist also wirklich ein legit Komponist und da auch sehr spannend unterwegs und einfach diese ganz spannenden Formen, diese Welten zusammenzuführen, nicht zuletzt auch durch Stücke, die wirklich was über Gegenwart aussagen. Zum Beispiel hat er ein großes Werk über die Homeless Crisis, die ja vor allem hier in Kalifornien ein Riesenthema ist, also die Housing Crisis, geschrieben. Und da kann man denken, war das eine ganz schön Fallhöhe, wenn so ein Werk sowas behandelt, aber es ist sehr gut gelungen. Ein tolles Stück. Emergency Shelter Intake Form heißt es. Kann man auf Spotify und so weiter finden. Ein tolles Werk, was eben auf ein sehr zeitgenössisches, gesellschaftliches Thema einzahlt, auf eine Weise, die nicht profan oder irgendwie mit dem Zeigefinger ist. Also das wieder nur als ein Beispiel, als jemand, der sehr spannend verschiedene Szenen und Genres vereinigt in seinem künstlerischen Schaffen und gleichzeitig absolut eine Säule ist sozusagen der hiesigen klassischen Musiklandschaft. Also der ist Kurator hier an Portland Symphony gewesen und ist also da voll am Start. Und das sind eben die Voraussetzungen eigentlich, um solche Rollen anzunehmen hier, nämlich dass man sehr vielseitig ist, dass man sehr offen ist. Und ich glaube, ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, dass das zukünftig eben in Deutschland in irgendeiner ähnlichen Form, also dass die Kompetenzen, die man einfach braucht, um solche kuratorischen Jobs zu machen, sich schon erst stark erweitern. Und das ist, glaube ich, da kann man sich schon hier wirklich inspirieren lassen.
Super spannend. Führt mich jetzt zu dem angekündigten Schritt natürlich. Du hast gesagt, du kommst morgen, glaube ich, fliegst du zurück, temporär, um dann eben auch das Programm bekannt zu geben fürs Beethoven-Festival in diesem Jahr. Kleiner Werbehinweis auch, das wird dann am 9. Mai, glaube ich, auch veröffentlicht werden. Also wer jetzt den Podcast hört, noch ein paar Tage warten und dann wird man auch sehen, was in diesem Jahr in Bonn stattfinden wird. Jawohl. Dann hast du noch mal 2 Monate, bevor es dann zurückgeht zum Festival. Das heißt also, das, was in diesem Jahr beim Beethoven-Fest passiert, ist sicherlich nicht primär geprägt durch das, was du jetzt gerade erlebst. Aber wenn du mal auf die nächsten Jahre auch guckst, wirklich auch auf deine Rolle als einer der wichtigen Gestalter von Musikszene in Deutschland, von einem ganz wichtigen Musikfestival in Deutschland, kannst du schon so erste Tendenzen beschreiben, was du gerne in Deutschland machen möchtest? Ich nenne einfach nochmal vielleicht für dich zum Sortieren und vielleicht auch für die HörerInnen unseres Podcasts so ein bisschen die Punkte, die ich mir jetzt sozusagen notiert habe. Wir haben gesprochen ja schon über so die Frage von, wie positionieren sich Kulturorganisationen zum politischen Raum, auch wirklich zum politischen im engeren Sinn, zu Parteien, wie kann man vielleicht auch abwehren, sowohl gut gemeinte als auch problematische Formen der Steuerung, ist ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast. Die Frage der Finanzierung, die eine super spannende ist, jetzt auch sehen zu können, was es auch an Resilienz, würde man wahrscheinlich nach wie vor dazu auch sagen, gibt, wenn man eben nicht nur von einer Finanzierungsquelle dominant abhängig ist. Wir haben gesprochen über das Interesse am Publikum, das du in Amerika oder in den USA als sehr viel stärker vorhanden im Schnitt wahrgenommen hast. Du hast über die Vielseitigkeit von Programmen, aber auch die Vielseitigkeit von Künstlerpersönlichkeiten auch aus einer prekären Lage heraus, mit aber durchaus ästhetisch-künstlerischem Mehrwert, so wie ich es verstehe, gesprochen. Du hast das Thema Öffnung angesprochen. Wir haben über Sterbensraten. Ich finde ganz wichtig, es ist deutlich geworden, was du erzählt hast, dass sozusagen das Pendant der Sterbensraten sind ja aber auch die Gründungsraten,
absolut, ja,
die höher sind. Das heißt, da sind ja sehr viele Aspekte jetzt schon drin gewesen, die wirklich interessante Fragen aufwerfen. Und jetzt sozusagen bist du ja aktuell als Forschender, aber dann künftig auch als Gestalter in Deutschland wieder gefragt. So, kannst du schon absehen, was du vielleicht auch wirklich ganz konkret anders machen möchtest, basierend auf den Erfahrungen und den Eindrücken jetzt?
Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich nicht vorhabe zu sterben. aber wer weiß.
Und auch das Beethoven-Fest soll es noch ein paar Jahre geben.
Ja, genau. Aber einfach, ja, ich finde es irgendwie psychologisch, also zu diesem Punkt irgendwie ganz, ganz gut, sich mit dem Sterben anzufreunden, also jetzt im übertragenen Sinne, ne, dass es wahrscheinlich auch nicht Ende der Welt ist, wenn man was aufhört, solange eben auch genug neue Sachen anfangen müssen. Weil, aber du hast völlig recht und es ist wichtig zu betonen, das Pendant, also nur sterben ist halt auch scheiße, also es ist wirklich scheiße, aber das Pendant darf, das muss im gleichen Maße, muss es möglich sein und auch geschehen. Deswegen war mir auch bei Podium, was ich ja gegründet habe, auch so wichtig, es muss möglich sein, war auch immer meine Rede, und jetzt bin ich sozusagen in einem sozusagen unsterblichen Institution, die schon seit 1845 da ist, das ist eine gewisse Ironie, aber es muss möglich sein, dass man was Neues startet und auch mal was Altes aufhört. Also das glaube ich schon so ein Punkt, ohne dass man das natürlich, würde man, und das gehört auch dazu, der Überlebenswille muss schon sehr, sehr groß sein, damit auch Dinge gelingen. Also man will nicht sterben, das ist nie eine Absicht, aber es ist eine Freundlichkeit dem gegenüber, eine Toleranz dazu zu entwickeln, gesellschaftlich mehr im unternehmerischen Sinne, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich kann ansonsten sagen, ich auf eine Weise bin ich, das ist jetzt wenig inspiriert, aber ich bin ein bisschen bestärkt in meiner amerikanischen Seite, was es Kultur angeht. Also es gibt ganz viele, worüber man sich schämen muss, was amerikanische Identität angeht. Aber dieses Kulturelle, diese Form von Offenheit und auch Frontier Spirit, das spürt man auch immer noch, finde ich, hier im Westen. Dieses so weitergehen, weiterschauen, nicht auf irgendwas ausruhen, sondern Spaß an der Neugierde haben, Dinge entdecken und so weiter. Das ist schon auch bei mir wo auch immer angelegt, wahrscheinlich familiär. Und das ist, was ich einfach hier sozusagen manifestiert und wieder, wo ich mich sehr wohl fühle gewissermaßen in dieser Kultur hier. Und das werde ich, glaube ich, auch bestärkt sozusagen mitnehmen. Ach, ganz viele Details noch, die ich sagen auf der auch Community-Building-Seite auf jeden Fall sehr inspirierend, auch konkret inspirierend finde. Also die Art und Weise, wie es, egal wie groß, ob das jetzt so ein Mini-Ding ist, wie so ein mehr oder weniger Hauskonzertreihe, wie diese Monday Evening Concerts, bis hin zu einem großen Festival, die sind alle sehr, es ist immer sehr viel Kommunikation darum, die Menschen, die da hinkommen, zu binden. Also es ist einfach ein großer Fokus auf Community Management, würde man es vielleicht nennen. Und ich glaube, da können wir einfach sowohl was unsere Freundeskreise angeht, auch was auch einfach unser Publikum angeht, noch sehr viel von lernen, diese Zugewandtheit auch in der Hinsicht zu pflegen, als dass man einfach schaut, was kann man noch machen für das Publikum, um Nähe herzustellen zwischen Institution und Öffentlichkeit. Das ist schon sehr, sehr, sehr ausgeprägt und sehr virtuos hier. Noch was vielleicht ist auch schon immer meine Rede gewissermaßen, aber man hier einfach schon nochmal anders manifestiert sieht, ist Fokus auf so ein Gesamterlebnis. Das führt manchmal natürlich zu abstrusen Ergebnissen, wo, also das will ich jetzt nicht verhehlen, dass in den USA ganz, ganz viele, auch aus meiner Sicht furchtbare Oberflächlichkeiten gibt, in der, also ganz viel drumherum und ganz wenig Inhalt. Aber, und damit beschäftige ich mich ja hier mit den Leuten, die sehr, sehr tollen Inhalt haben und dann noch schaffen, ganz viel Schönes drumherum zu schaffen. Also zum Beispiel einfach die Art und Weise, wie dieses Festival gestaltet war da in Knoxville, da war einfach, wurde genauso viel Liebe reingesteckt in die Festivalzentrale, in das ganze Drumherum, in die Art und Weise, wie Menschen von A nach B kamen, in das Catering, in die Kommunikation mit dem Publikum über so eine App, wo so Echtzeitinformationen auch sehr spielerisch mitgeteilt wurden. Einfach, dass nicht das La Polar ist, sondern das La Pour, es übe mich schon im Französischen hier bei dir, La Pour l'Homme, also Kunst für den Menschen. Das finde ich schon schön und auch sehr, sehr wichtig. Und dass das eben kein Widerspruch, weil es wird ständig gegeneinander ausgespielt in Deutschland, das nervt mich tierisch. Als ob man irgendwie weniger Kunstanspruch, als ob man daran irgendwas verliert, wenn man auch noch schaut, dass man das Drumherum sehr, sehr nicht nur angenehm und serviceorientiert, sondern auch prickelnd gestaltet.
Ich habe gerade noch, wir sind auf der Zielgeraden, aber so eine Frage, ich fände es wahnsinnig spannend und vielleicht hast du dazu schon Beobachtungen, vielleicht ist es aber auch was du mitnehmen kannst. So ein bisschen, wenn du nicht nur in der Gegenwart forschen könntest, sondern auch in der Historie, und damit meine ich jetzt einfach auch, wie der Weg aussieht, zum Beispiel zu so einem Festival, das ist in so vielen, und so nehme ich das wahr aus deinen Erzählungen, filigranen Details, liebevolle Ideen hat, ne? Zum Beispiel, wie man eine Festivalzentrale gestaltet, wie man Menschen willkommen heißt, wie man Menschen bindet. Es ist ja was ganz anderes, wenn man, sagen, das über wahrscheinlich Jahr um Jahr um Jahr in kleinen, inkrementellen Schritten perfektioniert, immer wieder auch neue Ideen reinbringt, mit digitalen Technologien, und sich auch nochmal sagen, einen Zuwachs an neuen Spielfeldern hat, auf denen man das tun kann. Oder wenn man jetzt im Prinzip das sehend versucht, das in kürzerer Zeit in Deutschland zum Beispiel nach vorne zu bringen. Hast du da Eindrücke zu? Ist das wirklich auch so ein organischer Prozess, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, dass es sagen vielleicht dann einfach wirklich über Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil gewachsen ist? Jahrhunderte nicht, ist auch klar, aber über viele Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist? Oder sind das auch Dinge, die zum Teil wirklich so quasi from scratch, reißbrettartig auch einfach implementiert werden können? Also wie viel gewachsen organische Entwicklung ist da in Amerika, sagt, zu beobachten, zu sehen, und wie sehr kann man da überhaupt einen Shortcut auch nehmen, weil es ja auch eine Kulturveränderung ist und nicht einfach nur ein Implementieren von Maßnahmen.
Ja, ich habe dazu eine etwas unangenehme Antwort, nämlich, dass ich glaube, also ich weiß es noch nicht, aber es ist mein starker Eindruck, dass der Grund, warum es diese große Zugewandtheit gibt, und es drückt sich ja nicht nur in der Kultur aus, sondern bei jedem, ich weiß nicht, jedem Restaurantbesuch. Service ist ganz, ganz weit oben. Und zwar nicht einfach, weil die Leute primär viel, viel netter sind. Das sind sie vielleicht auch, aber ich glaube vor allem deswegen, weil es einfach das Geschäftsmodell ist. Es ist einfach in dem Fall Kapitalismus, ganz blöd gesagt. Man ist darauf angewiesen, eine super tolle Erfahrung zu schaffen für die Leute. Und die Leute, das hat man verstanden, sind sehr unterschiedlich. Also, und das ist eben das eine, was ich auch sagen will, dass es nicht heißt, man macht so einen irgendwie kleinsten gemeinsamen Nenner und alles über einen Kamm geschert, sondern dass eben Märkte, und ich will jetzt nicht über Märkte und Kapitalismus reden und so weiter, da gibt's auch ganz viel zu kritisieren, habe ich auch vieles zu kritisieren, weil ganz vieles löst der Kapitalismus offensichtlich nicht sehr gut, aber was er sehr gut löst, ist eben eine Passung herzustellen zwischen einem Angebot und einer Öffentlichkeit, und diese Zugewandtheit hatten den Luxus, glaube ich, lange Zeit, und das ändert sich eben, deswegen glaube ich auch, dass wir uns dahingehend ändern müssen. Und in dem Fall finde ich es auch überhaupt nichts Schlimmes, sondern was Gutes, dass wir eben schauen müssen, wie schaffen wir für die wir es machen, und zwar nicht nur aus kapitalistischen Gründen, sondern vor allem aus Missionsgründen, wir machen es für die Menschen, wie können wir für die eine wirklich tolle Erfahrung machen, wo die nicht nur die zahlen ja nicht nur Geld, sondern they pay attention. Das ist ja schon in dem Wort schön drin. Wir sind im Geschäft von, ob man das nun will oder nicht. Und vielleicht muss man es nicht Geschäft nennen, aber im Bereich, in dem Raum der Öffentlichkeit. Und wir wollen wir wollen die Aufmerksamkeit der Menschen. Und da müssen wir, glaube ich, die nun mal geltenden Gesetze, gerade in der heutigen Zeit der Aufmerksamkeit, nämlich, dass es ein besonderes Erlebnis sein muss, dass es irgendwie eine Menschlichkeit haben muss. Und gerade das steigt im Wert in dem Maße, wie Menschlichkeit an vielen Seiten, Stichwort Social Media und Medienlandschaft und so weiter, abnimmt. Also dieses persönliche Zugewandte hat einen immensen Wert, ohne das jetzt kapitalistisch zu meinen, aber es hat wirklich einen Wert für die Menschen. Und diesen Wert zu schöpfen und damit auch eine Wertschätzung herzustellen, die uns dann auch politisch hilft, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also es ist vielleicht ein eigener Podcast, finde ich auch sehr spannend, darüber nachzudenken. Stichwort auch, was ist die Knappheit? Darüber sprachen wir auch schon mal. Also was ist sozusagen, was ist das, was wir eigentlich zu bieten haben und was ist auch die Ressource, mit der wir haushalten müssen? Und da ein bisschen ökonomisch zu denken, nicht nur im Geldsinne, sondern auch im Plussummen schaffen. Also es ist ja keine Nullsumme sozusagen. Und da glaube ich einfach, gibt es hier eine viel größere Tradition, dass man sich alles erarbeiten muss. Auch die Aufmerksamkeit und die Relationship, wie man hier sagen würde. Und ich glaube, wir waren halt lange in der Situation, dass man einfach anders finanziert war und sich auch nicht kümmern musste und deswegen auch eine gewisse Servicewüste hinterlassen hat und auch eben keine besonders große Zugewandtheit. Und Aufgabe für mich ist, wie kann man diese beiden Welten ideal zusammenführen? Weil wie es hier gemacht wird, ist definitiv auch nicht optimal. Also die Situation mit, dass man wirklich alle in totaler Abhängigkeit ist vom Publikum, von bestimmten Menschen, bestimmten Gegebenheiten, die ja auch strukturell überhaupt erst nur da sein müssen. Also müssen gar nicht davon reden, dass es natürlich in urbanen Gegenden viel mehr Möglichkeit gibt als im ländlichen Raum. Da gibt es teilweise gar kein Angebot und so weiter. Das ist ja alles gar nicht gut. Aber also ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht sozusagen neoliberal in der Hinsicht in irgendeiner Weise, aber eben wie können wir die besten Seiten aus beiden Welten zusammenführen, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall irgendwo ein Sweet Spot.
Du haust kurz vor dem Moment, wo wir auseinandergehen müssen, ein ganz, ganz spannendes Thema damit ja nochmal raus. Ich kann mir vorstellen, wenn KollegInnen von dir zuhören, werden manche zustimmen, aber manche vielleicht auch denken, hoffentlich hören meine KulturpolitikerInnen das nicht, dass sozusagen ein Geschäftsmodell, das mehr auf Publikum setzt, auch diesen Kulturwandel natürlich befördert. Ich glaube, die These ist einerseits nicht gewagt, aber die Frage ist, wagt man es, die These zur Grundlage von Handeln zu machen? Das wäre ein Gespräch oder es ist ein Gespräch, das sollten wir unbedingt fortsetzen. Wir haben auch noch gar nicht gesprochen darüber, was es eigentlich heißt, Thomas Mann Fellow im Thomas Mann Haus zu sein, also auch die Begegnung da wäre nochmal ein spannendes Feld. Insofern, du merkst schon, ich bereite vor, dass wir vielleicht, wenn die 3 Monate komplett rum sind, ein weiteres Mal sprechen, sei es vor dem Festival bei euch in Bonn oder vielleicht auch nach dem Festival. Das ist sowieso ein bisschen die Tradition, nochmal eine Nachlese zu machen. Mhm. Können wir ja nochmal schauen. Aber was mich jetzt so als letzte Frage interessiert.
Wenn ich da doch kurz noch ein Stück Kontext geben.
Natürlich.
Also, ich fände es also erstmal grundsätzlich toll, wenn wir nochmal, weil es ja auch, ich bin gerade in dieser ersten Phase meines Fellowships wirklich nur so Fragen aufwerfen. Deswegen schmeiße ich auch hier nur so, sag ich mal, Gedanken in den Raum, die ich ja auch, und das ist mein explizites Ziel, auch nochmal besser verarbeiten möchte in der zweiten und dritten Phase sozusagen, wo ich dann auch viel stationärer im Haus bin. Und ich will jetzt auf keinen Fall, also ich will ja sagen, wir müssen und sollten also absolut dafür kämpfen, dass jegliche öffentliche Förderung, die da ist, erhalten bleibt, vielleicht sogar ausgebaut wird. Ich meine, das ist ja auch eine Option. Aber ich glaube, es muss Hand in Hand gehen, um eben das zu rechtfertigen, um auch das zu hinterlegen sozusagen mit Impact, mit gesellschaftlicher Durchdringung, muss es eben zugleich und parallel eine viel, viel größere Hinwendung zum Publikum, zur Öffentlichkeit geben. Das passiert ja auch schon vielerorts und ist schon wirklich sehr viel passiert in den letzten 20 Jahren oder überhaupt in den letzten, seitdem ich professionelles Bewusstsein habe. Aber Aber ich glaube, da muss noch eine deutliche Schippe drauf, damit wir es eben halten können. Das wollte ich noch gesagt haben. Aber ansonsten fände ich es toll, wenn wir Ende Juli nochmal vielleicht zum Abschluss des Fellowships sprechen.
Unbedingt. Und also ich will auch nochmal klarstellen, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die das Gefahr besteht, dass die deutsche Kulturlandschaft wegen unserem Gespräch hier und deinen Thesen massiv in Probleme gerät, sondern ich glaube eher,
Steven Walter bringt etwas, eigenhändig zum
Rund. Genau, sagen die Entwicklungen gehen ja in die Richtung. Das ist ja ganz sozusagen auch unabhängig davon, ob wir jetzt drüber reden oder nicht, ist das, glaube ich, die eine Perspektive, mit der man sich beschäftigen muss. Absolut. Und damit proaktiv und dann auch vielleicht mit einer positiven Grundeinstellung dazu umzugehen, ist sicherlich die bessere Variante, als das Ganze nur als einen Niedergang zu beschreiben. Meine letzte Frage an dich gerne, weil ich weiß, du musst auch los, bitte eine kurze Antwort, aber das wird auch ein kleiner Cliffhanger für unser nächstes Gespräch und ein Ausblick. Was ist denn ein Moment, auf den du dich noch freust in deinem Fellowship? Sei es ein Gespräch, sei es eine Reise, die du vielleicht noch in den USA machst. Was ist einer von sicherlich ja noch vielen Highlights, die noch bevorstehen, wo du jetzt schon sagst, da freue ich mich richtig drauf, dass das auch noch im Rahmen meiner Zeit passieren wird?
Also es ist ganz, ganz spießige Antwort, aber ich freue mich einfach wirklich sehr, weil ich jetzt auch viel unterwegs war, wirklich in diesem Thomas-Mann-Haus, was einfach herrlich, herrlich ist in jeglicher Hinsicht, zu verweilen und da wirklich auch in so eine Art Flow zu kommen. Das ist mir noch nicht gelungen, einfach weil ich, wie gesagt, auch nach ausgegebenem Ziel am Anfang sehr viel unterwegs war, sehr viel in der Stadt, aber auch in den ganzen USA vagabundiert bin. Darauf freue ich mich schlicht und ergreifend. Ich bin ja auch einfach so ein großer Thomas-Mann-Fan, habe jetzt wieder Dr. Faustus gelesen, was erstaunlich aktuell erscheint in vielerlei Hinsicht. Also das ist für mich ein ganz euratischer Ort. Also tatsächlich da einfach zu sagen, Wochen zu verbringen und in den Rhythmus reinzukommen. Und darüber werde ich dann auch mehr berichten können, weil es ist für mich eine sehr bedeutsame Erfahrung und bedeutsamer Autor, der mich sehr persönlich sehr geprägt hat. Das ist für mich das Eigentliche sozusagen. Und da glaube ich, kann man auch vieles ganz in Ruhe, und ist auch das Ziel dieses Fellowships, synthetisieren, was man an Eindrücken gesammelt hat.
Dann wünsche ich dir erstmal eine gute Heimreise nach Bonn. Morgen eine tolle Resonanz auf die Veröffentlichung des Programms, die bevorsteht. Und dann nochmal zwei spannende Momente, in denen auch, spannende Monate, in denen dann hoffentlich auch viele Momente so sein werden, wie du es dir gerade beschrieben hast im Thomas-Mann-Haus. Erstmal vielen Dank für diesen Einblick in das erste Drittel deiner Phase, und ich nehme dich beim Wort. Wir werden auf jeden Fall, wenn die Forschungszeit zu Ende ist, nochmal sprechen, was dann sozusagen bleibt und was du dann berichten kannst.
Danke, vielen Dank, Martin, für heute. Danke, bis dann.
Das war die 105. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Darunter auch ein Hinweis auf eine Diskussionsrunde mit Steven Walter und weiteren Thomas-Mann-Fellows im Rahmen des diesjährigen Beethoven-Fests in Bonn. Hinter den Kulissen sind wir schon dabei, die nächsten Folgen vorzubereiten. Ich freue mich sehr auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.